Wann ist es Zeit? Wann wird er kommen? Sagt der Mensch, der die Gedanken aufgeschrieben hatte. Und wie lange wird die Tür er noch offen halten? Es ist so anders, wenn wir ohne Lieder im Gottesdienst sind. Ich dachte vorhin, bevor wir angefangen haben, wie wird es sein am 24., wo man viel Lieder gehabt hatte, ja? Und doch wollen wir Gott dankbar sein, dass wir als seine Kinder hier sein können und auch seine Geburt feiern und uns freuen können mit ihnen, trotzdem allem. Ich möchte ein Schriftwort lesen aus dem Buch der Richter. Richter Kapitel 6, und wir lesen von Vers 6 bis 6,24. Richter 6, Vers 6 bis 24, einschließlich 24. So wurde Israel sehr gering vor den Midianitern, da schrien die Kinder Israel zu dem Herrn. Als die Kinder Israel zum Herrn schrien, um der Midianiter willen, sandte der Herr einen Propheten zu ihnen, der sagte zu ihnen: So spricht der Herr, der Gott Israels: Ich habe euch aus Ägypten heraufgeführt und euch aus dem Sklavenhaus gebracht, habe euch errettet aus der Hand der Ägypter und aus der Hand aller, die euch bedrängten, habe sie vor euch her ausgestoßen, ihr Land euch gegeben und zu euch gesprochen: Ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt nicht die Götter der Amoriter fürchten, in deren Land ihr wohnt, aber ihr habt meine Stimme nicht gehorcht. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Eiche bei Ophra, die gehörte Joas, dem Abiesriter. Sein Sohn Gideon drosch Weizen in der Kelter, um ihn von den Midianiter zu verbergen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sagte zu ihm: Der Herr mit dir, du streitbarer Held. Gideon sagte zu ihm: Ach, mein Herr, ist der Herr mit uns? Warum ist denn das alles widerfahren? Und wo sind alle seine Wunder, die unsere Väter erzählten und sagten: Der Herr hat uns aus Ägypten geführt? Nun aber hat uns der Herr verlassen und in die Hände der Midianiter gegeben. Der Herr wandte sich zu ihm und sagte: Geh hin in dieser deiner Kraft. Du sollst Israel aus den Händen der Midianiter erretten. Sieh, ich habe dich gesandt. Er aber sagte zu ihm: Ach, mein Herr, womit soll ich Israel erretten? Sieh, meine Tausendschaft ist die geringste in Manasse, und ich bin der kleinste in meines Vaters Haus. Der Herr sagte zu ihm: Ich will mit dir sein, so dass du die Midianiter schlagen wirst wie einen einzelnen Mann. Er aber sagte zu ihm: Habe ich Gnade vor dir gefunden, so gib mir doch ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Weiche nicht von hier, bis ich wieder zu dir komme und mein Speisopfer bringe und es vor dir hinlege. Er sagte: Ich will bleiben, bis du wiederkommst. Gideon ging hin, richtete ein Ziegenbücklein zu und ein Epha ungesäuertes Brot von einem Epha Mehl, legte das Fleisch in einen Korb und tat die Brühe in einen Topf, brachte es zu ihm hinaus unter die Eiche und setzte es ihm vor. Der Engel Gottes sagte zu ihm: Nimm das Fleisch und das Ungesäuerte, lege es hin auf den Fels hier und gieße die Brühe aus. Und er machte es so. Da streckte der Engel des Herrn den Stab aus, den er in der Hand hatte, und rührte mit der Spitze das Fleisch und das Ungesäuerte an. Da fuhr das Feuer aus dem Fels und verzehrte das Fleisch und das Ungesäuerte. Und der Engel des Herrn verschwand vor seinen Augen. Als Gideon sah, dass es der Engel des Herrn war, sagte er: Ach, Herr, Herr, habe ich doch den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen. Der Herr sagte zu ihm: Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Da baute Gideon dort dem Herrn einen Altar und nannte ihn: der Herr ist Friede, der steht noch bis auf den heutigen Tag in Ofra, der Stadt des Abies Ritters. Einen langen Abschnitt habe ich gelesen. Ich möchte mehr mich beziehen auf die letzte Verse 23, 24, als der Herr sagte zum Gideon, Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Da baute Gideon dort dem Herrn einen Altar und nannte ihn, der Herr ist Friede. Und der Altar steht noch bis heute dort. Und die Botschaft habe ich auch so überschrieben, der Herr ist Friede. Es gibt Dinge in unserem Leben, die wir gerne mögen und möchten haben. Es sind Dinge, die uns einfach gut tun, wohltun, an denen wir uns freuen und wir mögen mehr von dem haben, weil es ein Gut tut uns, einen vielleicht guten Einfluss auf uns ausübt. Es ist uns wohl von dem. Es ist ein bestimmter Reichtum. Ich möchte jetzt mir nur auf die geistliche Seite beziehen, wenn ich von diesen Dingen spreche. Ein Reichtum, den Gott schenkt, den Gott gibt. Und es ist zu ihm gehören Frieden, Glauben, Hoffnung, Zuversicht, Mut, geistlicher Mut und so weiter. Ich glaube, die Liste können wir ganz weit ausdehnen und die würde ziemlich lang werden, welchen Reichtum wir vom Gott haben können. Wir mögen manchmal mehr von denen haben oder weniger, oder wir werden manchen Reichtum gar nicht erkennen und sehen, den wir schon bekommen haben. Und so musste auch Gideon, als in dieser schwierigen Lage, in welcher das Volk Israel gestanden ist, schon jahrelang gestanden ist, unter dem Joch der Midianiter, und dieser ungerechten, schlechten Behandlung von den Midianitern, musste Gideon auf einmal erkennen und sagen, der Herr ist Friede. Von Frieden ist da eigentlich in dieser Zeit nicht zu sehen war oder vielleicht nicht viel zu erkennen war. Und wir haben gesehen, wie es Volk ging. Und dann schrien sie zu Gott und rufen zu ihm. Und der Herr sandte zu ihnen einen Propheten und hat sie erinnert durch den Propheten, dass er sie rausgeführt hatte aus dem Sklavenhaus. Sie hatten es schön gehabt, sie hatten es gut gehabt. Aber er sagte ihnen, sie sollten doch sich nicht verbinden mit den Heiden. Sie sollten doch nicht den Göttern dienen, die Heide haben, weil sie wohnten, ringsum wohnten ja die Heiden, die einen Götzendienst hatten und ein Leben führten, welches der Herr nicht gut geheißen hatte, welches ein Gräuel vor ihm gewesen ist. Und der Prophet erinnerte sie an das. Und deswegen hat der Herr auch sie unter die Hand der Midianiten gegeben. Aber der Herr in seiner großen Liebe und Güte, als er hat gesehen, dass das Volk sich wieder zu ihm gewandt hatte und wieder von ihm Hilfe suchten, hat er einen erwählt, einen Menschen, wie wir gelesen haben, das war Gideon. Und Gideon war auch in dem Zustand, dass er untertan ist den Midianitern. Aber es war einer, der sich noch an den Herrn gehalten hatte. Es war einer, der doch sich an Gott gehalten hatte. Trotzdem, er musste auch, es heißt, er hat in der Kälte der Weizen gemahlen, um ihn zu verbergen. So wurden sie bedrängt. Ihnen wurde alles weggenommen. Das Wort sagt uns auch an anderer Stelle von den Midianitern. Sie haben ihnen die ganze Ernte verdorben. Sie sind gekommen, als sie gesehen hatten, jetzt hätten das Volk Israel etwas. Da sind sie gekommen, gerade in diesem Moment, und haben alles kaputt gemacht. So wie der Feind auch heute noch vorgeht. Wenn er nur sieht, dass eine Seele sich zu ihm nähern will, dass sie vielleicht mehr von ihm haben will, da kommt er unbedingt und will das zerstreuen und will das kaputt machen. Und so kam der Engel des Herrn zu Gideon. Und er spricht ihn an, zu ihm, der Herr mit dir, du streitbarer Held. Es ist eine vielleicht Erkennung seitens Gottes, Gott hat von ihm gesehen, das ist mein streitbarer Held, das ist der, mich, der sich zu mir hält, der noch nicht die, den Midianiter nachgegeben hatte und auch nicht gefolgt ist ihren Göttern. Und so spricht der Herr mit ihm und wir sehen, dass der Herr ihn angesprochen hatte und sagte am Ende, Friede sei mit dir, fürchte dich nicht. Und Gideon musste erkennen, in dieser gerade Zeit, dass der Herr eigentlich Friede ist, dass da vom Herrn kommt Frieden aus, wenn auch nirgends der Friede zu finden gewesen ist, wenn er so rar gewesen ist, aber der Herr ist Friede. Wenn wir von Frieden reden würden, dann stellen wir, oder ich zumindest, stelle mir vor, eine zuerst mal eine vielleicht friedliche Idylle, sagen die Menschen, eine schöne Landschaft vielleicht, wo Frieden ist, die Sonne scheint, alles ist schön und gut. Wenn wir an die Menschen denken, dann stellen wir uns vor, dass Menschen glücklich sind. Man sieht im Frieden keinen bösen Gesichtsausdruck. Die Menschen sind zuvorkommend einander, so allgemein meine ich. Es ist so ein Frieden. Keiner zürnt vielleicht oder schimpft. Aber Geschwister, ist das wirklich der Frieden? Ist das wirklich der ganzen Frieden, der, wie Gideon gesehen hatte bei Gott, also hat gesagt, der Herr ist Friede. Schließt es alles ein, natürlich gehört es auch dazu. In vielen Menschen auch aus dem Land, als wir kommen, und vielen anderen mehr, so vielleicht arabischen Ländern, begrüßen sich die Menschen und sie sagen, auf Arabisch heißt es Salam, die anderen haben Salam gesagt. Und dieses Wort bedeutet, es ist nicht einfach guten Tag. Guten Tag, es heißt auch, ich wünsche dir einen guten Tag eigentlich. Aber dieses Wort bedeutet auf ihnen, ich wünsche dir Frieden, ich wünsche dir Wohl, ich wünsche dir Heil und alles Gute. Ein großes Wort ist es eigentlich. Ich dachte mir, aber eigentlich die Menschen begrüßen so, aber es ist doch Unfrieden. Es kommt doch von den Menschen Unfrieden raus, weil sie diesen Frieden nicht hatten, welchen Gideon gesehen hatte und gesagt hat, der Herr ist Frieden, weil sie den Herrn nicht hatten. Wenn wir denken an die Zeit, als Jesus auferstanden ist, als er den Jüngern erschienen ist, und es heißt, das Wort sagt uns, als Jesus gekommen ist, und die Jünger waren versammelt hinter den verschlossenen Türen, was auch auf einen nicht unbedingt friedlichen Zustand deutete. Die Jünger mussten die Türe abschließen, weil sie in der Angst hatten, wie sie bange gewesen sind, weil da jetzt erst Christus gekreuzigt worden ist und sie haben Angst gehabt, ob sie wirklich noch so frei sich versammeln würden können, weil Unfrieden um sie gewesen ist. Aber Jesus kam zu ihnen hinein und sagte zu ihnen, Frieden sei mit euch. Ich glaube, Jesus hat gesehen, dass gerade Frieden sie brauchten jetzt. Gerade jetzt brauchten sie den inneren seelischen Frieden. Den Frieden, die Stille in Gott brauchten sie. Weil es war eigentlich eine Zeit, die ihnen für ihn eine bange Zeit gewesen ist. Der Herr ist gekreuzigt worden vor ein paar Tagen. Ich denke, Petrus saß auch unter ihnen und er konnte auch keine Ruhe finden. Er hatte den Frieden verloren. Er hat den Frieden verloren, weil er wusste, was er getan hatte. Die anderen Jünger könnte das auch gewusst haben, wie es mit Petrus geworden ist, der so eifrig gewesen ist, immer Feuerflamme gewesen ist und doch schwach geworden ist. Judas, einer von denen, der unter ihnen gewesen ist, haben sie auch gesehen, wie er gekommen ist und Jesus verraten hatte. Meinen wir, da kamen keine Fragen aus? Haben wir das nicht können erkennen früher? Wie konnten wir das nicht merken, dass Judas schon so weit im Herzen gekommen ist, dass er Jesus verraten hatte? Geschwister, da konnten Fragen aufstehen, die dann auch zu einem gewissen Unfrieden führen konnte. Und Jesus wusste, dass jetzt brauchen sie den Frieden, sie brauchen die Ruhe in der Seele und sagt zu ihnen, Frieden sei mit euch, weil gerade diesen Frieden brauchten sie als Jünger Jesu, um überhaupt weiter zu bestehen, weiter zu leben können. Es half ja ihnen nichts mehr, um die Vergangenheit nachzugrübeln. Das ist gewesen, das ist jetzt geschehen, aber sie mussten zum Frieden kommen. Frieden in ihren Herzen, Frieden untereinander, auch das Verständnis untereinander, um den Frieden vielleicht zu bekommen oder zu halten und den Frieden bewahren auch unter ihnen. Und ich glaube, Friede heute, den Frieden, würden wahrscheinlich fast alle Menschen auf der Erde lieben. Ich glaube, jeder Mensch würde für sich persönlich ein friedliches Leben wünschen, wenn sie vielleicht an Gott nicht denken, aber trotzdem würden sie einen Frieden haben können, haben möchten oder lieben. Der Spurgeon sagte so, lass uns eifrig beten um das große Gut des Friedens. Ein gewaltiger Beter ist eine feurige Mauer um sein Vaterland. Ein schöner Gedanke. Er sagt auch, lasst uns ernstlich beten um das große Gut des Friedens, den Frieden. Er sagt, den Frieden ist etwas Besonderes, ein Reichtum, ein besonderes Gut. Und ein ernstlicher Beter, wenn er betet um den Frieden, er nennt hier das Vaterland, ja, es ist wie eine feurige Mauer. Und Geschwister, eine Gemeinde, die betet auch um den Frieden, jetzt nicht bezogen unbedingt im Land, was auch richtig ist, dass man für das betet, um den Frieden unter uns, innerhalb der Gemeinde. Wisst ihr, die Gebete sind eine Mauer. Durch die Gebete wird der Feind nicht durchdringen können, weil Davids gebetet um den Frieden, der höher ist als alle Vernunft, sagt das Wort. Der Frieden, sagt ein Lied, den die Welt nicht geben kann. Um diesen Frieden, Geschwister, können, dürfen und sollen wir beten. Ein Frieden kann ohne Liebe doch nicht hergestellt werden. Sind ihr mit mir einverstanden? Einen Frieden ohne die Liebe kann doch nicht existieren. Er kann nicht das erreichen, was er in sich eigentlich ist, wenn er ohne Liebe zustande kommt. Und auch ein Sprichwort habe ich mir aufgeschrieben, das ist ein schönes Sprichwort. Liebe ist das einzige Taschentuch, das die Tränen der Traurigen trocknet. Geschwister, wenn wir wissen, dass eine Seele in Tränen ist, dann unsere Liebe, wenn die Seele unsere Liebe spürt, hört oder sieht oder erkennt, Geschwister, es ist wie ein Taschentuch, welches die Tränen trocknet. Es ist ein Balsam für die Seele. Und Geschwister, wir wollen nicht versäumen, eine Seele helfen, eine Seele lieben, die in Traurigkeit ist, die in Not ist, die eine Hilfe braucht. Mir geht es manchmal so, ich weiß um manche Seelen, die vielleicht wirklich in Not sind und Hilfe brauchen und welche spüren mögen, dass sie nicht allein sind. Ich möchte gern manchmal anrufen, ansprechen. Aber ich weiß es nicht, manchmal weiß ich nicht, ob das gut ist oder recht ist. Aber ich glaube, wenn ich das versäume, dann habe ich einen Fehler, dann habe ich etwas versäumt, was zum Guten dient, was zur Hilfe dient. Und darum, mein Gebet ist auch, Herr, hilf und zeig auch mir, wo ist eine Not, wo ist eine Seele, die ihr geholfen werden möchte. Nicht, dass ich persönlich von mir helfen kann, aber doch, wir sind alle Menschen, wir haben ein Empfinden, doch können wir ein Taschentuch werden für manches tränende Augen. Nun möchte ich zurück noch zu dem Wort, welches wir gelesen haben. Ich habe schon kurz erwähnt, dass das Volk Israel stand unter dem Joch der Midianiter und musste sehr viel leiden, weil sie den Herrn verworfen haben. Und es heißt, und sie schrien zu Gott und er hörte sie und sandte eine Rettung. Aber sie haben jetzt erkannt, dass nirgends noch eine Hilfe ihnen zuteil werden kann, als allein von Gott. Und Gideon wurde ausgerüstet zu besonderer Hilfe für sein Volk. Und wir lesen auch in dem vorgelesenen Schriftwort, haben wir gesehen, dass Gideon wollte auf eine Nummer sicher gehen. Ich habe nicht umsonst das alles gelesen, die Geschichte kennen wir. Gideon wollte sicher sein, dass wirklich der Herr einmal ihn erwählt hatte, das zweite ihn gesandt hatte und dass der Herr helfen möchte ihm. Und er wollte ein Zeichen von dem Herrn haben. Und der Herr geht auf das ein. Wir sehen, der Herr hat mit ihm angesprochen und sagte im Vers 16, ich will mit dir sein, sodass du die Midianiter schlagen wirst. Und Gideon sagte zu ihm, habe ich Gnade gefunden, so gib mir doch ein Zeichen. Gib mir doch ein Zeichen, dass ich weiß, dass du mich erwählt hast und dass du deinem Volk wieder helfen möchtest und Frieden schenken möchtest. Und er sagt, gib mir ein Zeichen und er geht hin und er bringt ein Schlachtopfer zu dem Herrn, zum Opfer vor dem Herrn und sagt, wartet doch auf mich. Und das heißt, der Herr wartet auf ihn. Der Herr wartet auf ihn und wartet, bis Gideon wieder zurückkommt. Geschwister, es ist eine Zeit vergangen, bis es alles zubereitet worden ist. Und dann sagt ihm der Engel des Herrn, wie er soll vorgehen, Herr. Wie er das Opfer auf einen Stein legen soll. Und er berührt das Opfer und es kommt Feuer aus dem Stein und verzehrt es alles. Und Gideon ist mit Dank und Segen erfüllt. Und was macht Gideon? Er ist so erfüllt und er baut dem Herrn ein Altar. Geschwister, es ist lange Zeit kein Altar gebaut worden im Volk Israels. Es war lange Zeit, war dem Volk nicht mehr wichtig, der Altar des Herrn, weil sie haben den Herrn verworfen. Aber Gideon baut ein Altar und als er den Altar gebaut hatte, gibt er diesem Altar einen besonderen Namen. Wir würden sagen, wir haben eine Schrift aufgebracht, der Herr ist Frieden. Und dieser Altar wurde als Zeichen gesetzt, als Zeichen des Friedens und der Barmherzigkeit Gottes. Weil der Herr hat ihr Elend angesehen. Der Herr ist gekommen und hat einen Weg gezeigt, gefunden, welchen sie zu einem Frieden führen würde. Und es heißt so, da baute Gideon dort dem Herrn einen Altar und nannte ihn, der Herr ist Frieden. Der dort steht noch bis auf heutigen Tag dort. Ein wichtiger Gedanke, dass dieser Altar blieb bestehen. Der durfte nicht weggetan werden und ist ein Wort mit einer besonderen Bedeutung noch. Liebe Geschwister, wie spüren wir heute das Zeichen des Friedens in unseren Herzen? Gideon hat das erlebt. Gideon hat das erlebt und das Volk Israel später auch. Aber wie ist es, wie steht noch das Zeichen des Friedens in uns? Wohnt dieser Friede in uns in vollem Maße? Gideon sagte, der Herr ist Friede. Und Geschwister, wohnt der Herr in uns? Ist unser Herz der Altar geworden, an dem der Herr wohnen kann? Wir haben auch gesehen, dass der Herr dem Volk Frieden schaffen konnte. Sie haben das nicht verdient. Es war nicht ihr Verdienst. Sie haben eher Strafe verdient. Und doch hat der Herr sich erbarmt um sie. Und weil er selbst der Frieden ist, weil er selbst den Frieden liebt und hat den Frieden, Altar des Friedens aufrichten lassen im Volk Israel. Und Geschwister, haben wir diesen Altar des Friedens aufgerichtet? Steht der Altar des Friedens noch bis heute? Der Altar wurde ein Zeichen des Bundes, dass der Herr ihnen helfen möchte. Und Geschwister, diesen Bund sind wir auch eingegangen. Und der Herr hat mir und dir gesagt, als wir noch in Sünden gewesen sind, als wir das noch nicht so erkannt haben, als wir noch ferne von Gott gewesen sind, hat der Herr doch uns ist gekommen und uns doch den Frieden geschenkt, Geschwister. Wie lange besteht dieser Altar? Besteht er bis zum heutigen Tag? Das Wort sagt, und dieser Altar steht noch. Und Geschwister, es ist wohl uns, wenn der Altar noch bestehen bleibt. Jesus Christus ist Frieden. Der Prophet Micha, ich habe ihn letztes Mal auch angeführt, Prophet Micha sagte im Kapitel 5, ein Wort, als er auf Jesus Christus hindeutet. Ich lese vom ersten Vers. Und du, Bethlehem, Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sein soll, dessen Ausgang und Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Darum lässt er sie plagen bis zu der Zeit, da die, die gebären soll, geboren hat. Da werden dann die übrigen seiner Kinder zu den Kindern Israel zurückkommen. Er aber wird auftreten und weiden in der Kraft des Herrn und im Sieg des Namens des Herrn, seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen, denn er wird nun groß werden, soweit die Welt ist, bis an die Ende der Erde. Und er wird unser Friede sein. Geschwister, zu der Prophet Michael hat schon der Herr zu ihm das Wort gegeben und hat hingedeutet auf Bethlehem. Bethlehem war ein kleines Städtchen, sagt uns auch ein Lied. Du kleines Städtchen Bethlehem. Es war ein vielleicht kein so bekannter Wort und doch das Wort Gottes redet oft von Bethlehem. Und er sagt in Bethlehem, die du klein bist unter den Städten, so unscheinbar, unauffällig, aber gerade aus dir wird der kommen, der Frieden heißt. Gerade aus dir wird der kommen, der Frieden bringen wird auf Erde, der den Frieden streuen wird unter den Menschen, der den Frieden schenken wird. Und in Jesaja 44, helft mir, wenn ich falsch liege, ist ein Wort. Nein, ist nicht 44, habe mir. Nein, Jesaja 9, Entschuldigung, ja, Jesaja 9 ist ein Wort, welches der Herr auch zu dem Volk sagt, so. Jesaja 9, Vers 5, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt wunderbar, Rat, Kraft, Held, ewig, Vater und Frieden, Fürst. Geschwister, Gott ist Frieden. Gott ist der Fürst über Frieden. Gott ist derjenige, der den richtigen, göttlichen Frieden geben kann. Menschen schaffen viel Frieden. Menschen bemühen sich um Frieden. Menschen setzen viel ein, um Frieden zu erhalten. Ich habe gelesen, das gibt einen positiven und negativen Frieden. Und was mir aufgefallen ist, dieser negativen Frieden, das ist ein Frieden, den die Menschen schließen, obwohl sie damit nicht gar nicht so einverstanden sind. Irgendwie ist die, vielleicht könnt ihr zu Hause selbst nachforschen, aber er ist nicht der Frieden, der so unbedingt gewollt ist, aber Menschen schließen Frieden, weil viele sich eingesetzt haben und sie sagen, naja, dann ist halt kein Krieg mehr. Ja? Das ist ein negativer Frieden. Aber Gott ist der Friedenfürst. Gott ist derjenige, der den Frieden gibt und den richtigen und echten und reinen und wahren Frieden geben kann. Deswegen sagt er auch, aus Bethlehem wir kommen, den Friedenfürst. Und Geschwister, er ist ja auch gekommen. Jesus Christus ist auch gekommen und hat den Frieden gebracht, den Menschen, den echten Frieden, den wahren Frieden. In dem Einleitungswort haben wir was gelesen, was scheinbar ein Widerspruch scheinen würde. Matthäus 10, im Vers 34 sagt Jesus so: Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, um den Menschen mit seinem Vater entzweien und die Tochter mit ihrer Mutter, Schwiegertochter mit Schwiegermutter, und die Feinde des Menschen werden seine eigene Hausgenossen werden. Wie wäre jetzt das verstehen? Jesus, Gott ist Frieden, Jesus ist der Friedenfürst. Aber hier sagt Jesus: Aber ich bin nicht gekommen, den Frieden zu bringen, sondern Schwert. Geschwister, Jesus ist gekommen, den Frieden zu bringen. Aber Jesus wusste, dass das, was er gebracht hatte, dass er mit seinem Kommen, er mit dem göttlichen Frieden, es wird so weit kommen, dass Menschen entzweit werden. Nicht jeder wird diesen Frieden wollen haben. Nicht jeder wird in diesem Frieden leben wollen. Nicht jeder wird diesen Frieden anerkennen, welchen Jesus gebracht hatte. Und die Folge wird sein, dass diejenigen, die den Frieden angenommen haben, die werden nicht mitgehen können mit denen, die den Frieden nicht angenommen haben. Sie werden ihren Wege gehen. Er spricht weiter von dem Kreuz, welchen sie auf sich nehmen, dass sie werden nicht schauen auf das, dass mein Vater und meine Mutter, meine Schwester oder meine Frau oder mein Mann, sie wollen den Frieden nicht, und sie werden nicht aufgeben, den Frieden mit Gott, um in Frieden leben zu können mit meinem Nächsten. Es wird wehtun, es wird Folgen haben, es wird eine Zweigung entstehen. Es wurden Menschen gingen dann in den Tod, weil der Nächste sie in den Tod geschickt hatte, weil er konnte nicht sehen, dass meine Frau, mein Mann oder mein Kind jetzt Jesus Christus dienen. Sie würden alles tun, um den Unfrieden zu bringen. Und darum sagte Jesus: Leider wird so, dass ein Schwert wird kommen. Und wie er zu Maria sagte, der Engel: Ein Schwert wird durch deine Seele dringen. Er hat gesagt: Ich bin ja der Frieden, ich bin gekommen, Frieden zu schenken den Menschen. Und doch ging durch Marias Herz ein Schwert, so bildlich gesehen. Und so sagt Jesus: Ich bin nicht gekommen, Frieden bringen. Aber Geschwister, der Herr will auch sagen, wir sollen um diesen Frieden willen nicht aufgeben. Wir sollen nicht auf die Stimme des Liebsten und Nächsten hören, aber wir sollen den Frieden mit Gott bewahren. Natürlich ist es gut und wünschenswert, wenn wir können auch den Frieden mit den Nächsten bewahren, dass wir mit ihnen in Frieden leben können. Das Wort sagt uns: Soweit es an euch liegt, habt Frieden mit allen Menschen. Soweit es an uns liegt, soweit wir wirklich alles eingesetzt haben, soweit wir wirklich alles gemacht haben, um den Frieden zu erhalten. Aber wir können den Frieden nicht herstellen oder nicht, wie soll ich sagen, halten, wenn der andere den Frieden nicht haben möchte. Ich habe viel gelesen von Menschen, die um des Friedens willen mit Gott in den Tod gehen mussten. Ich habe schon nur erzählt, ich habe gelesen, jetzt bin fast durchgegangen, es sind zwei so Bücher, die über die Geschichte der christlichen Kirche berichten. Es sind von Sammlungen von Geschichtsschreibern, die Geschichte geschrieben haben seit Apostelzeit, wie es alles gegangen ist und was mich sehr bewogen hatte. Es gab immer in den dunkelsten Zeiten Menschen, die Frieden in Gott hatten. Die durch den Frieden, weil sie den Frieden gehabt haben, den Märtyrertod gehen muss. Es bewegt mich sehr und erwähne das vielleicht fast zu oft, wie Menschen in den Tod gegangen sind. Was eigentlich interessant ist und schön ist, als Menschen auf den Scheiterhaufen geführt worden sind, als sie gestanden sind, sie wurden an Pfahle, an Holzpfahle angebunden, dass sie sich nicht losmachen könnten, und sie wurden verbrannt. Aber die Menschen, die da standen, es ist beschrieben, dass sie oft gesehen haben, dass die, obwohl sie vor so einem grausamen Tode standen, dass sie in einem tiefen Frieden gestanden sind. Sie sind gestanden, sie konnten beten zu Gott, sie konnten beten für die Menge, die um sie gestanden ist. Sie konnten beten um die Menschen, die sie das veranlasst haben. Sie hatten Frieden. Und gerade diesen Frieden, den sie ausgestrahlt haben, in dem Frieden, den sie da gestanden haben, obwohl sie schwere Leid und Schmerzen leiden musste, das hat gewirkt auf die Menschenmenge, die um sie standen. Und es ist beschrieben, dass es standen oft Menschen, die dann so ergriffen wurden, dass sie selbst gegangen sind auf den Scheiterhaufen und sich verbrennen ließen. Es kamen Menschen, ich habe gelesen, dass eigentlich kam das meist durch die katholische Kirche, die heute noch so besteht, die haben das veranlasst. Sie hatten auf Stellen aufgerichtet bis 140, 150 so Pfahle. Stellen wir uns vor, wie groß die Fläche gewesen ist, wie viel die Holz gesammelt haben, um Menschen zu verbrennen. Sie haben gefunden, es ist schöner anzuschauen, wenn hunderte Menschen brennen. Und Geschwister, gerade das hat noch mehr gewirkt, dass Menschen den Frieden gesucht haben. Sie wollten das haben, was die Menschen gezeigt haben, als sie in den Tod für Jesus Christus gegangen sind und sie leiden mussten. Aber Geschwister, unser Frieden tastet kaum jemand an heute. Uns lässt man im natürlichen Frieden leben. Man lässt uns leben. Wir können leben, wie wir wollen. Und doch ist der Feind heute genauso ausgerichtet, wie er gewesen ist in den Zeiten Israels. Als wir in den Zeiten Gideons gelesen haben, die Amalekiter und die Midianiter, wie die gesehen haben, wie es kaum im Volk Israel besser ging, da kamen sie, um ihnen den Frieden zu stören, ihnen den Frieden zu nehmen. Der Schreiber des Hebräerbriefes sagt uns zum Ende schon ein schönes Wort. Hebräer 13, Vers 20 und 21. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe von den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut des ewigen Bundes, unseres Herrn Jesus Christus, der mache euch in allem guten Werk bereit, seinen Willen zu tun und schaffe in euch, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus, ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und der Schreiber sagt zu den Hebräern, der Gott des Friedens, der den großen Hirten der Schafe, denn Jesus Christus durch seine große Allmacht hat aus dem Toten auferstehen lassen, eine besondere Kraft, Geschwister, aus dem Toten, aus dem Grabe auferstehen lassen zu einem ewigen Leben. Und der Gott des Friedens schaffe in euch, dass ihr zu allem guten Werk bereit seid. Geschwister, wenn wir in dem Frieden Gottes leben, wenn wir den Frieden in uns besitzen, den Jesus Christus gebracht hat auf die Erde, wird der Herr uns befähigen zu einem großen Werk. Wir können das Werk Christi nicht weiterführen. Wir können das nicht erfüllen, so wie er es erwartet von uns, wenn wir diesen Frieden im Herzen nicht bewahren, wenn wir den Frieden untereinander nicht haben oder nicht bewahren könnten, wenn wir nicht miteinander in Frieden dienen würden, wenn wir nicht zum Frieden beitragen würden, wenn wir nicht den Frieden schaffen oder stiften würden. In Matthäus 5, wir kennen das Wort, ich lese mal, Jesus sagte in den Seligpreisungen, sagt er ja, viel selig seid ihr, und bei mir steht es, glückselig seid ihr. Und dann im Vers 9, glückselig sind die Friedensstifter, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Wir merken, er sagt, selig sind die Friedfertigen, Friedensstifter, selig sind die, die den Frieden haben, die um den Frieden kämpfen, die um den Frieden sich bemühen, in allen Lagen, nicht nur wenn die Sonne lacht, wenn alles schön und gut geht, wenn sie bemühen, sich in allem den Frieden zu halten, das sind Gottes Kinder. Wenn ich das nicht besitze, wenn ich nicht das tue, wenn ich nicht zum Frieden beitrage, wenn durch mich ein Unfrieden entsteht, Geschwister, dann muss ich mich fragen, ob ich ein Kind Gottes bin. Er sagt, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Ich glaube, Geschwister, eine Gemeinde, klein oder groß, wo sie auf der Erde auch steht, als Friedensstifter, als Frieder, wie heißt die alte Übersetzung? Friedfertigen bestehen soll. Geschwister, eine Gemeinde besteht, also die Gemeinde Gottes besteht aus Friedfertigen. Eine Ortsgemeinde, eine Versammlung soll sich bemühen, auch bestehen, dass alle Friedensstifter sind. Menschen, die vielleicht mehr leiden lieber, als eine Ursache zum Frieden würden. Und ein Friedensstifter oder ein friedfertiger Mensch, der hat vor Augen den Frieden. Er hat die wirkliche, wahre Liebe in sich. Auch zu den Menschen, die nicht lieb zu ihm sind. Zu den Menschen, die nicht vielleicht so liebevoll mit ihm umgehen. Aber er hat vor Augen, sein Ziel ist, mit dem Menschen in Liebe umgehen und Friede zu haben. Er kann nichts anderes, Geschwister, weil die Liebe, die in ihm ist, lässt doch nicht zu. Als Johannes dem Täufer, Apostel Johannes auf der Insel Patmos erschienen ist, sprach er ihn so an, Vers 4. Ja, er sagte, er soll schreiben an die Gemeinde, das erste. Johannes an die sieben Gemeinden. Gott sagte, schreibe Briefe an die Gemeinden, die sieben Gemeinden. Das erste, was kommt, Gnade sei mit euch und Frieden vor dem, der da war, der da ist und der da kommt. Geschwister, Gott ist Friede und Gott wünscht uns allen Frieden. Darum ist er, Jesus Christus, er war, er ist heute und er kommt. Und Geschwister, wenn er kommt, will er den Frieden suchen, will er die Friedfertigen suchen, will er die Friedensstifter suchen. Er will diejenigen suchen, die den Frieden bewahrt haben, weil er ist ja Frieden. Stellen wir uns vor, Unfriede und Gott und Jesus Christus passt ja nicht zusammen. Und darum, ich glaube, dass im Himmel, und ich bin auch überzeugt, geht nur Frieden ein. Im Himmel geht nur das ein, was den Frieden bewahrt hat und in seiner Seele bewahrt hat. Und bis der Herr ihn holt, diese Seele holt, weil dort geht nur Friede ein. Und ich wünsche, Geschwister, uns allen, auch in diesen Tagen jetzt, Weihnachtstagen, dass wir in dem Frieden bleiben mögen, dass wir dass der Geburtstag Jesu Christi im Frieden feiern können, in dem Frieden, welchen er gebracht hat, nicht den Frieden, den allgemeinen Frieden, er ist auch sehr wichtig, der allgemeine Frieden, aber Frieden im Herzen, Frieden mit Gott, Frieden mit Jesus Christus. Geschwister, dann werden wir mit ihm in der Herrlichkeit zusammen sein, wo auch der Friede herrscht. Gott segne uns alle. Amen.